Paulus betet inständig, dass wir genau das tun. Auch jetzt heute noch. In euren Gemeinden, ihr habt es ja nur mit drei Gemeinden zu tun. Dass wir beständig durchs Evangelium das Wesen Gottes anschauen. Weil das so entscheidend ist. Und da erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Als Gläubige. Nicht nur für die, die draußen stehen sind. Das ist ein Kardinalfehler. Dass wir denken, das Evangelium wäre nur für die Ungläubigen. Das stimmt nicht. Ich werde es euch am Ende noch, ihr zwei habt die Hausaufgabe. Ja? Wenn es 8:45 ist, da hebt ihr mal die Hand, winkt mir zu und sagt, Mike, du wolltest noch was zum Evangelium sagen. Macht ihr das? Ihr seid Schweizer, ihr kennt die Uhr. Ja? Ruth und Mirta, ihr zwei habt ihr eine Uhr an? So geht es ja gar nicht. Der Schweizer kommt mit der Uhr auf die Welt, oder? Jetzt verstehe ich auch, warum die besten Uhren von euch kommen. Ihr nehmt es mit der Zeit so genau. Ich lerne auch viel hier in der Schweiz. Na gut, also, erkennen tun wir im Herzen. Was hat sich David vorgenommen, was er gerne tun wollte, wenn Gott ihm diese Gnade schenken möge? Was wollte er bauen, dem Herrn, König David? Er wollte ihm einen Tempel bauen. Durfte er es machen? Nein, zu viel Blut an seinen Händen, auch unschuldiges Blut. Aber er durfte immerhin die Pläne und das Material sammeln. Das ist schon was Großes. Und wo hat er sich diesen Plan für das Haus vorgenommen? Das ist 1. Chronik 28. In seinem Herzen. Matthias, hast du schon mal Pläne gemacht in deinem Leben? Natürlich. Und du hast jetzt auch noch Pläne in deinem Leben. Weißt du, wo du das machst? In deinem Herzen. Ja, es ist schwierig. Wo soll ich ihn jetzt hinzeigen? Hier oder hier? Ja. Das kann ich dir auch nicht beantworten, aber auf jeden Fall sage ich dir, es ist im Herzen. So, und noch ein letztes Beispiel. Hanna, 1. Samuel 1, Vers 13, jeder kennt die Geschichte mit Eli. Hanna aber redete, und sie redete in ihrem Herzen. Ja, sie bewegte auch die Lippen, aber man konnte nichts hören. Ja, ihr Leid war so groß, sie war nicht betrunken, ja, wie Eli dachte, und die war nicht alt und senil. Sondern ja, sie hat einfach ihrem Herzen Luft gemacht, aber sie redete in ihrem Herzen. Schaut mal, reden, planen, sehen, bewahren, unterscheiden, erkennen, erinnern, denken. Das waren die ganzen Aktivitäten, die wir jetzt durchgegangen sind vom Wort Gottes her. Das sind alles Aktivitäten, die nichts, Irene, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, wie wir normalerweise über das Herz nachdenken. Das war nämlich alles kognitiv. Und da, so denken wir gar nicht übers Herz. Wenn wir übers Herz nachdenken, dann denken wir über Hassen, Verachten. Und das gibt es auch im Wort. 2. Samuel 6, 16. Fürchten, 1. Samuel 8, 20, 5. Leid tragen, 1. Samuel 2, Vers 27 bis 36. Stolz werden, 2. Könige 14, 10. Der Versuchung nachgeben, Apostelgeschichte 5, Vers 3. Abwenden oder zuwenden, 5. Mose 28, 29. Beten und freuen, 1. Samuel 1, 1. Samuel 2. Nachsinnen im Sinne von meditieren, Psalm 19, 15. Singen, Epheser 5, 19. Geben, ein jeder soll geben, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Gott lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Ihr Lieben, das ist keine Beschreibung der Anatomie des inneren Menschen. Das ist hebräischer Parallelismus, der bringt 3, 4, 5 Mal Ausdrücke für den inneren Menschen. Ja? Und das ist der beste Ausdruck für den inneren Menschen ist Herz. Oder treu und aufrichtig, 1. Könige 3, Vers 6, sind wir im Herzen. Täuschen tun wir uns, überaus trügerisch, Rolf, ist das Herz. Wir täuschen uns in unserem Herzen. Götzen aufrichten. Wir haben ja schon ansatzweise geklärt, wir werden es jetzt heute Abend verschwindet der Nagel, Boris. Heute wird er richtig versenkt. Danke, Wilhelm Busch. Ja, wird er richtig reingekloppt. Götzen, das ist nicht nur was in Thailand, ja, in Bangkok, wo du so ein 10 Meter Buddha in Gold auf dem Boden liegen siehst. Nein, Götzendienst gibt es auch ganz modern unter uns. Ja, wo ich mehr Frieden, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung, mehr Sicherheit von erwarte als von Christus, hat das Potenzial, ein Götze zu sein. Das ist ein Nebenbuhler Christi. Okay? Und wo machen wir das? Wo feiern wir, in Anführungszeichen, diesen Götzendienst? In unserem Herzen. Wir verhärten heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4, Vers 7. Oder Gott suchen tun wir in unserem Herzen. Buße tun, Psalm 51, der Bußpsalm von David, tun wir in unserem Herzen. Was liebt der Herr? Ein zerbrochenes, ein zerschlagenes Herz. Im Herzen tun wir Buße. Ja, die 200 Franken bezahlen, weil wir ein bisschen schnell durch den Blitzer gerauscht sind, das ist keine Buße. Ja, das ist Bußgeld. Aber wenn es mir dann im Herzen wirklich leid tut, ja, wenn ich gelernt habe, ich muss um Gottes Willen das 60-Schild beachten und nicht um der Strafe willen, ja, das musst du deinen Jungs beibringen. Wer am Blitzer bremst, bremst aus lauter Selbstsucht. Wer am Ortsschild bremst, der bremst um Gottes Willen. Weil wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Wenn die Obrigkeit sagt, 50, was ist denn bei euch, 50? Dann ist 50. Der Rolf guckt mich ganz freudig an. Das meine ich ganz im Ernst. Du sollst in Zukunft am Ortsschild bremsen, um Gottes Willen. Auch wenn es keiner sieht, wenn du alleine bist. Der Herr sieht's und er freut sich, wenn du es um seinen Willen machst. Aber wenn du am Blitzer bremst, dann denkt der Herr wieder, der Rolf, wann lernt das denn endlich? Ja, wieder nur aus Selbstsucht. Uiuiui. Ich unterstelle dir so vieles, aber du lachst noch, deswegen denke ich, du verträgst das. Glauben tun wir, wenn wir glauben, selbst wenn wir zum ersten Mal glauben, Römer 10, geglaubt wird im Herzen. Mit dem Mund wird bekannt, geglaubt wird mit dem Herzen. Also im Herzen empfangen wir auch die Gnade des neuen Lebens. Ihr Lieben, 749 Mal, und meine Zählung kann falsch sein, das spielt aber auch keine Rolle. Das Herz ist ein absolut sauber, tief, umfangreich entwickeltes Konzept in der Schrift. Und wir erlauben uns den Luxus, kaum über das Herz nachzudenken. Das muss schiefgehen, weil das Herz, das ist die Schaltzentrale deines Lebens. Das ist die Quelle deines Lebens. Riesiger Wasserfall bei Schaffhausen, letztendlich ein kleiner Ursprung. So musst du über dein Herz nachdenken. Und wenn sich da was ändert, ihr Lieben, weißt du, was dann passiert? Da ändert sich der ganze Rest mit. Das ist die Botschaft, die Gott uns nahebringen will. Er will dein Herz. Er will nicht deine Hände heiligen. Er will dein Herz heiligen. Er will nicht, dass du dich dein Leben lang immer verbiegst und du noch besserer Schauspieler wirst. Ja, ich meine schon, du sollst nicht alles rauslassen, was drin ist. Das ist mir schon klar. Aber je heiliger du innen wirst, umso leichter wird es dir draußen zu leben. Du sollst aber von Herzen geheiligt werden. Dein Wollen soll sich ändern. Dein Streben soll sich ändern. Der will nicht aus dir einen perfekten Pharisäer züchten. Der möchte, dass du um Gottes Willen, wirklich um Gottes Willen lernst zu leben. Leidenschaftlich für Christus. Das soll dein wahrer Held sein. Dein wahrer König, für den du gerne leidenschaftlich lebst. Wir brauchen mehr. Leidenschaft ist kein Problem. Wir müssen nur Leidenschaft für das Richtige haben. Aber leidenschaftliche Menschen sollen wir sagen, wir sollen stark fühlen. Aber das Richtige fühlen ist ja auch ein Geschenk vom Herrn. Deswegen Sprüche 4, Vers 23 ist ein Vers zum Auswendiglernen. Habe ich euch noch gar nicht mit strapaziert. Aber ich bitte euch mal, ein paar Verse auswendig zu lernen. Für den ersten Abend 2. Timotheus 3, Vers 16. Ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch vollständig sei. Da fehlt nichts mehr. Zwei Schuhe, ist alles da. Das Wort Gottes, Frank, macht dich frank und frei, vollständig. Da fehlt nichts. Dann hast du sie alle. Hast du aber das Wort nicht, dann hast du nicht mehr alle. Das ist so zu verstehen. Dann bist du nicht... Ja, ich mache es immer ein bisschen lustig, aber so merkt ihr euch das besser, hoffe ich jedenfalls. Dann hast du es noch nicht, mehr als alles. Ja, also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem guten Wort. Also das wäre ein Vers bestimmt für die Seelsorge zum Auswendiglernen. Oder auch Sprüche 4, 23, mehr als alles bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ihr Lieben, die Vorstellung, habt ihr das, jetzt erzähle ich es noch einmal, ja, also nichts ist weiter wie der Weg zwischen hier oben und dem Herzen, diese 50 Zentimeter. Das wird ab heute aus dem Fenster gekickt, Boris. Das ist Quatsch. Wenn du es verstanden hast, wo hast du das dann verstanden? Im Herzen. Das haben wir ja geklärt. Und wenn du es dann nicht tun willst, woran liegt denn das? Weil der Weg so weit ist? Nee, weil ich das nicht will. Weil ich was anderes mehr liebe. Ja, weil ich irgendwo an einem Götzen hängen geblieben bin. Ich verspreche mir davon mehr Befriedigung. Ist nur am Anfang vorne süß und hinten bitter. Das ist Quatsch. Ja, der Herr meint es gut mit dir. Er hat es am Kreuz, ich muss immer hier irgendwo hinzeigen, aber hier hängt keins. Warum denn nicht? so ein schöner Ort, kein Platz für ein Kreuz. Ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie katholisch angehaucht, aber irgendwo hängt vielleicht auch eins. Ja? Schau immer wieder aufs Kreuz. Er hat dir bewiesen, dass er es gut meint. Das ist der richtige Weg. Ja. Also der Ursprung alles Handelns haben wir in unserem Herzen. Das Herz ist aktiv und das bestimmt unser Verhalten. Das ist die wahre Baustelle. Schlag mal bitte dazu Lukas 4 auf und dann sehen wir direkt, wie der Herr Jesus über das Herz gelehrt hat. Lukas Kapitel 6. Lukas 6, Abvers 43. Um uns das Konzept vom Herzen deutlich zu machen, benutzt der Herr Jesus ein Bild, was es schon im Alten Testament gab, in Jeremia 17. Und er wiederholt hier nur dieses Bild und sagt, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Und wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Also er wird sagen, da gibt es eine organische Verbindung zwischen der Faulheit eines Baumes und seinen Früchten. Oder du kannst auch sagen, ein Apfelbaum ist ein Apfelbaum und wird immer ein Apfelbaum sein. Und was erwartet man an einem Apfelbaum? Äpfel. Und eine Distel wird immer eine Distel sein. Und du hast nicht die Erwartung, dass du von der Distel eine Birne erntest, sondern da erntest du nur stachliche Distel. Richtig? So, das ist die Botschaft. Es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Von Dornen sammelt man nicht Feigen und von einem Dornbusch keine Trauben. Das war das Bild, jetzt kommt die Lehre. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ihr denkt, oh, das ist doch ganz klar. Jetzt ist mal ein Moment, wo ich mal so richtig gegen sehr verbreitetes Therapiedenken schießen möchte. Die biblische Seelsorge ist die einzige Therapieform, die wirklich aufrichtig damit rechnet, dass das Leben aus unserem Herzen entspringt. Wenn du dir die verschiedensten Therapiemodelle in der Welt anschaust, da findest du alles Mögliche, übrigens auch unter Christen, ja, da wird Familienstellen gemacht. Ja, die ganzen Beziehungsgeflechten deiner Familie. Das ist nicht unwichtig, ihr Lieben. Ich habe nicht gesagt, das ist völlig unentscheidend. Das hat Einfluss auf dich. Aber es birgt die Gefahr, dem Ratsuchenden zu unterstellen, das ist die Ursache für dein Leben. Das stimmt nicht. Du bist nicht das Produkt deiner Umwelt. Du bist das Produkt der Interpretation deiner Umwelt. Und wo interpretierst du? In deinem Herzen. Und wo brauchst du die Information, um richtig zu interpretieren? Vom Wort in deinem Herzen. Das ist diametral entgegengesetzt, ihr Lieben. Die ganzen Therapiemodelle haben ganz stark, ja, Freud. Was hat denn Freud? Keiner ist mehr reiner Freudianer, das ist mir schon klar. Wir sind heute weiter. Wisst ihr, wo wir heute sind? 150 verschiedene moderne Therapiemodelle unterscheiden wir, die alle von der Krankenkasse mehr oder minder bezahlt werden. 150. Und die meisten davon widersprechen sich diametral. Na wunderbar, dann such dir mal eine aus. Ich war auf dem Weg nach Berlin zum Unterricht und da bin ich in ein Gespräch gekommen mit einer sehr netten Frau und dann habe ich ihr erstmal alles erzählt, was, keine Ahnung, wie das Gespräch genau war. Auf jeden Fall höflich, so kommst du immer ins Gespräch, habe ich auch gefragt, was machen Sie denn? Ja, ich bin Psychotherapeutin. Da dachte ich, oh wunderbar, dann stellst du jetzt mal eine schlaue Frage. Wisst ihr, was die schlaue Frage war? Was für einen Therapieansatz haben Sie eigentlich? Ja, ich habe gelernt, es gibt so viele verschiedene klassische, mittlerweile wir unterscheiden vielleicht schon 150 verschiedene. Was haben Sie denn für einen? Wisst ihr, was die Antwort war? Ich habe meinen eigenen. Na super. Ja. Sigmund Freud, es gibt keine reinrassigen Freudianer mehr, das weiß ich, aber Tiefenpsychologie wird tatsächlich noch, es gibt nur zwei Therapiemodelle, die offiziell überhaupt in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt werden. Ja, Tiefenpsychologie nach Freud wird kaum bezahlt, weil es viel zu aufwendig ist. Brauchst ja unendliche Sitzungen. Ja. Oder Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie ist nicht komplett schlecht, aber sie hat genau dieses Makel. Was ist im Kern der Verhaltenstherapie? Wer kennt sich ein bisschen damit aus? Wo wird denn das Verhalten verortet? Im Herzen? Mitnichten? In meiner Umwelt? In meiner Umwelt. Da wird die Umwelt, ja, und die Umwelt hat großen Einfluss auf mein Herz. Das wollen wir nicht leugnen als Seelsorger. Aber sie determiniert nicht dein Herz. Und das ist der gravierende Unterschied zwischen weltlicher Therapie und dem, was der Herr Jesus sagt. Der Herr Jesus sagt, was dich wirklich bestimmt, ist dein Herz, wie du es interpretierst im Herzen. Deswegen haben wir, wo ist die Esther nochmal, die Krankenschwester? Deswegen haben wir zwei Patienten mit einer Infaustendiagnose. Der eine ist am Boden zerstört, völlig untröstlich. Und der andere, ja, sagt, okay, es ist schwer, aber ich weiß, wo ich hingehe. Haben die gleiche Diagnose, aber im Herzen wird sie anders interpretiert. Das Herz ist das Entscheidende, ihr Lieben. Die Vergangenheit, wie bei Freud, ja, der wühlt den ganzen Dreck der Vergangenheit hoch. Das ist nicht unentscheidend. Ja, wenn ich als Kind missbraucht wurde, hat das Einfluss auf mein Leben. Gar keine Frage. Aber was macht er denn dann damit? Er lässt sich mit dem Dreck liegen. Da gibt es keine Antwort. Aber die Antwort von Christus würde heißen, ja, da haben wir beim Essen ein bisschen drüber gesprochen, das ist schrecklich. An dem Ort, wo man wirklich Bewahrung erleben sollte, wo es der Ort des Hortes sein sollte, der Sicherheit, des Schutzes, wenn man ausgerechnet dort, die Welt ist schlimm genug, aber die Familie sollte wirklich der Ort sein, wo die Kinder sich fallen lassen können und absolute Sicherheit genießen. Wenn das der Ort des Horrors wird, ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen. Das stimmt. Bin ich hundertprozentig bei euch. Und das hat sehr starken Einfluss auf die Seele und aufs Leben. Bin ich hundertprozentig dabei bei den Therapeuten. Aber jetzt kommt der Unterschied. Die Therapeuten würden sagen, das bestimmt dein Leben. Das ist deine Identität. Weil sie ja gar keine andere Identität sehen. Identität in Christus kennen sie gar nicht. Matthias, wo ist er denn jetzt? Wo bist du denn? Da. Ja, du wechselst ständig die Farben, aber bei dem Wetter ist das auch gut so. Ja. 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 Ich krieg's hin. Brille bleibt gleich. Brille bleibt gleich. Versteht? Der Fehler ist, wenn ich dann das zur Identität erhebe. Ja, sexuelle Reinheit zum Beispiel ist ein hohes Gut im Leben. Wenn jemand unversehrt in die Ehe gehen darf, ist ein hohes Gut im Leben. Aber es ist nicht deine Identität. Deine Identität ist Christus. Wenn du selbst als Missbrauchte, und es gibt sexuellen Missbrauch, und auch unter Christen, aber wenn du als Missbrauchte lernst, dass deine wahre Identität Christus ist, er hat dir das Leben geschenkt und er hat sein Leben für dich gegeben, er hat es dir doppelt geschenkt. Wenn du verstehst, das Leben für ihn gelebt, ist das wahre Leben. Das ist deine wahre Würde, dass du Kind Gottes sein darfst, ihn sein Eigen nennen darfst. Der Herr Jesus ist dein älterer Bruder, wenn du so willst, in der Familie. Und er teilt alles mit dir, sein Erbe. Wenn du das verstehst, dass das deine Identität ist, kannst du in deiner Identität wirklich heil werden. Wenn du Gott anbetest als jemand, der sehr Schweres in der Kindheit erlebt hat und das richtig interpretierst, dann ist dein Gottesdienst vielleicht sogar ein bisschen feiner, wenn ich das überhaupt vergleichen darf, als meiner, der ich relativ behütet aufgewachsen bin. Könnt ihr folgen? Der Sinn des Lebens, das ist ein hohes Gut. Aber da fällt das Kind ja über Bord in der Therapie. Das ist nicht der Sinn deines Lebens. Oder den richtigen Ehepartner finden, die Familie richtig aufgestellt haben. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Du kannst denk an 1. Petrus 3, ihr Frauen. Da kriegt ihr direkt Seelsorge, wie ihr mit Männern umgehen sollt, die dem Wort nicht gehorchen. Ja, das ist eine ganz andere Seelsorge, wie das, was du in der Welt hören würdest. Okay? Und für die Männer übrigens auch. Ja, einfach in dem Kapitel weitergehen. Also, das ist was wir jetzt gerade angesprochen haben, das Herz, das ist einer der gravierendsten Unterschiede zwischen allen möglichen, nicht nur den weltlichen Therapiemodellen, auch vieles, was unter uns Christen kursiert. Wisst ihr, was in den 70er Jahren in Deutschland, hoffentlich nicht bei euch in der Schweiz, total en vogue war? Exorzismus unter wiedergeborenen Christen. Austreibungsseelsorge. Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber das ist ganz nah an uns rangekommen. Bad Salzschlirf gibt es ein Haus, ja, wo meine Oma immer zur Freizeit gefahren ist. Und da gingen dann auch Brüder ein und aus Frankfurt, Missionsgemeinde. Ich darf diese Gemeinde mal nennen, weil das ist mal ein schönes Beispiel dafür, dass eine Gemeinde auch Buße tun kann und heute einen guten Weg gehen kann. Ich habe selbst schon mal jetzt letztes Jahr oder so in der Missionsgemeinde in Frankfurt dienen dürfen. Die gibt es noch. Gott hat den Leuchter nicht entfernt, weil sie Buße getan haben. Aber das war schrecklich, ihr Lieben. Aber immer wieder das Gleiche. Was hat denn Verhaltenstherapie oder die ganzen, das Familienstellen oder das Graben in der Vergangenheit, ja, und der Exorzismus, was hat denn das gemeinsam? Die Ursachen werden immer außerhalb von mir gesucht. Da, wo wirklich Veränderung geschehen muss, ist immer außerhalb von mir. Das ist aber nicht die biblische Antwort. Wir leben aus unserem Herzen. Und wenn sich das Herz ändert, egal ob du jetzt Täter bist oder ob du Opfer bist und dein Leben anders interpretieren musst, ja, wir sind beides. Wir reden nicht nur von Sünde, wir reden auch, dass wir unter der Sünde leiden. Aber dann muss ich die Sünden, die in meinem, wie bei Hiob, muss ich lernen, das richtig zu interpretieren. Ich muss diese Seelsorge Gottes annehmen. Und wo tue ich das? Im Herzen. Und das ist eines der gravierendsten Unterscheidungsmerkmale von allen Therapiemodellen und biblischer Seelsorge, dass die Seelsorge das Herz kennt und wirklich sehr wichtig nimmt. Der Herr Jesus sagt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ja, ich bringe euch noch ein paar Beispiele. Kurt, du warst noch nicht so viel dran dieses Wochenende. Du führst eine gute Ehe. Den Eindruck habe ich schon. Aber ist dir schon mal zumindest über die Stimme deines Herzens gerutscht, diese Frau treibt mich zum Wahnsinn? Danke, dass du ehrlich warst. Ja, wer lange noch verheiratet ist, hat es bestimmt mal gedacht, oder? Die Frau treibt mich zum Wahnsinn. Jetzt kriegst du die Korrektur. Der Wahnsinn, der ist schon drin. Die Frau holt den nur raus. Das ist biblisch gedacht. Ja, klar ist die Esther nicht, auch Esther, oder?
Ja.
Na klar läuft die Esther nicht so wie ein kleiner Engel, immer. Ja, die kann dich schon ganz schön fordern, auch mal. Aber der Wahnsinn ist schon drin. Der entsteht in unserem Herzen. Ja, Zorn, ja, Jakobus 4. Wenn ihr was über Zorn lernen wollt, müsst ihr Jakobus 4 par excellence studieren. Es gibt selten einen Seelsorgefall, der so abschließend und tiefgehend und umfassend in einer Stelle behandelt wird. Und das ist Jakobus 4. Woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten? Woher kommt der Zorn in uns? Von der Esther. Von der falschen Frau. Vom Arbeitgeber. Ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden. Ich habe ein Streitgehen geerbt. Mein Papa hat mir das vorgelebt. Merkt ihr was? Alles extern. Alles extern. Nur die Bibel kennt die wirkliche Antwort. Woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher? Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Denn du willst was, Kurt, und du kriegst es nicht. Du kommst am Freitag nach Hause, bist todmüde, hast jede Menge Mandantengespräche gehabt und freust dich nur auf eins. Endlich Ruhe. Und deine Esther, die hat eine richtig stressige Woche mit den ganzen kleinen Fraggles gehabt, war ein paar Mal beim Arzt, weil sie sich gebissen und gestritten haben. Das Essen war angebrannt, weil sie da vergessen hat, runterzudrehen. Ja, ist fix und fertig, hat noch 1000 Dienste in der Gemeinde gemacht, hat ihren Kurt kaum gesehen. Weißt du, auf was die Esther am Freitag wartet? Schon die ganze Woche, was die sich sehnlich wünscht. Ich hoffe, du weißt die Antwort. Du bist schon länger verheiratet. Reden. Endlich mal reden. Und da prallen Welten aufeinander. So, und jetzt ist der, weil, wisst ihr, es gibt so viel im Herzen, das kann man eigentlich schnell erkennen, dass es böse ist. Aber das ist richtig schwer, weil der Kurt, der entschuldigt sich und sagt, also Ruhe zu haben, das ist was absolut Biblisches. Die Jünger haben mit dem Herrn Jesus sich auch immer wieder zurückgezogen, haben Ruhe gehabt, oder? Und die Esther überzeugt sich genauso und sagt, nee. Also reden, ja, was ist denn der Sinn der Ehe? Ja, Gemeinschaft haben, sich austauschen, ein Herz, eine Seele sein, wie der Vater und der Sohn immer in Kontakt waren. Also du hast recht und du hast auch recht. Ja, beide nicht recht. Wisst ihr warum? Da streitet was in euren Gliedern, sagt Jakobus. Und wisst ihr was? Ihr habt ein gutes Geschenk. Ruhe ist ein feines Geschenk, was Gott uns gibt. Und ein Mann, der mit dir redet und dich versteht und zuhört und keine schlauen Antworten gibt, sondern einfach nur zuhört. Das ist auch ein Geschenk. Das ist was Gutes. Das ist schön. Aber Esther, wenn du das zum Götzen machst, wenn du sagst, ich muss das jetzt haben, ja, woher kommt Streit, woher kommen Kriege? aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, weil du dich in deinem Herzen davon überzeugt hast, ich würde jetzt am liebsten mal richtig draufhauen, ich muss das jetzt haben. Das ist eine Lüge, Esther. Weißt du, was du willst? Ich muss mal den heißen Stuhl mal ein bisschen rüberrücken. Ja, geht alles gut. Ja. Weißt du, was du wirklich musst? Was du wirklich haben musst? Das kann ich dir sagen. Alle Menschen brauchen Gnade. Das musst du wirklich haben. Das ist das einzige Bedürfnis, was du wirklich haben musst. Und das hast du schon in Christus. Das, was du wirklich brauchst, das hast du schon. Und alles, was on top ist, das ist ein Geschenk. Das sind schöne Dinge. Es ist schön, wenn der Mann abends dann noch die Kraft hat, ja, und du aber genauso. Ja, Stachel-Balken-Prinzip. Natürlich ist es schön, Ruhe zu haben. Aber du musst das jetzt nicht haben. Was du wirklich haben musst, ist die Vergebung in Christus. Und die hast du schon. Und wenn du dich davon überzeugst, wenn du klar denkst im Herzen, dann kannst du sagen, ach Kurt, du bist jetzt echt müde und am liebsten würdest du die Beine hochlegen. Aber ich weiß ja schon, was meine Frau erwartet. Und ich verleugne mich jetzt mal selbst. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Täglich. Und stell dir mal vor, das machen beide. Da gibt es schon wieder Streit. Das ist ja gar nicht auszuhalten. Dann wollen beide dem anderen dienen. Nee, so weit kommt es nicht. Aber da kann es richtig gut werden. Ja? Das findet alles in unserem Herzen statt. So aktiv ist unser Herz. Und Jakobus vor Ort, Jakobus war ein sehr guter Schüler seines Herrn. Der legt einfach nur Lukas 6 in Jakobus 4 aus. Woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten? Aus zweimal das Personalpronomen euren. Nicht vom Chef, nicht vom Papa, nicht von der Kindheit, nicht vom Therapeut, nicht von der Frau, ja, sondern aus meinem Herzen. Aus euren Listen, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und ihr habt nichts. Ihr mordet und tötet und könnt es nicht erlangen. Das ist der Mechanismus. Ich habe mein Auge auf etwas gesetzt, ich will es unbedingt haben und dann kommt mir ein anderer in die Quere. Und dann sollst du mich mal kennenlernen. Das ist, ja, also preis den Herrn, ja, dass er uns so weise über Streit, über Zorn informiert, wie das tatsächlich sich entzündet in unseren Herzen, weil wir, ihr bittet und habt nichts, wir könnten den ganzen Text auslegen, das machen wir dann bei einer anderen Predigt. Das ist nicht eine Formel, oh, du musst mehr bitten, damit du mehr hast. Du musst es im Kontext auslegen. Du bittest nicht, weil du in dem Moment, wo du zornig wirst, die falsche Stellung einnimmst. Du nimmst nämlich die Stellung Gottes ein. Du denkst, ich habe das jetzt verdient. Kurt, Ruhe ist was Schönes, aber verdient hast du es nicht. Weißt du, was du verdient hast? Und ich auch. Ewiges Höllenfeuer. Und alles, was weniger ist als ewige Strafe, ist einfach nur Gnade. Ich habe mich getäuscht in dem Moment. Ich habe das nicht verdient. Ja, eine Frau, die mir dient. Ja, oder auch Ruhe, die ich dann genießen darf. Das ist alles Gnade. Wir müssen richtig denken und wir nehmen oft die falsche Stellung ein. Denk dann 1. Mose 3, weil wir wollen sein wie Gott. Und wir denken in dem Moment, wir haben das verdient. Ja, noch ein letztes Beispiel dazu und dann haben wir den Exkurs vom Herzen ja auch noch abgehakt. Josef, die Josefsgeschichte. Was haben sie diesem Mann angetan? Man verkauft seinen Bruder nicht als Sklaven nach Ägypten. Das macht man nicht. Das ist zutiefst böse. Das ist der Anfang der Geschichte. Und der Showdown ist dann 1. Mose 50, das Ende. Da ist der Papa, da stehen sie zum zweiten Mal vor ihm. Der Papa ist nicht mehr da. Und da kriegen sie echt Muffensausen, sagen wir auf Deutsch. Versteht ihr das? Da kriegen sie echt Angst. Weil jetzt ist Jakob aus dem Weg. Und jetzt haben sie Angst, jetzt könnte sich Josef ja doch noch rächen. Und dann kommen sie ein zweites Mal vor ihm. In 1. Mose 50. Und 1. Mose 50, 20 ist ein ganz wichtiger Vers für die Seelsorge. Ihr habt es böse gemeint, Gott hat es gut gemeint. Das ist die Hiobs-Antwort. Gott konzertiert das alles. Und Josef durfte in diesen langen Jahren, auch im Gefängnis, der durfte zu dieser Erkenntnis kommen, ja, das ist echt böse, was hier alles passiert. Auch noch ungerecht wegen Potiphas Frau im Gefängnis sitzen. Mundschenk und Bäcker vergessen mich auch noch. So viel Böses in seinem Leben, ihm widerfahren. Aber er ist zu der Erkenntnis gekommen, da ist einer, der ist größer. Der steht da drüber. Und dem schlagen wir kein Schnippchen. Und sein Wille ist gut. Und er kommt zu seinem guten Ergebnis. Er ist gut und er tut gut. Und seinen Kindern muss es zum Besten dienen. Das hat Josef gelernt. Und deswegen sagt er in Vers 20, ihr habt es böse gemeint, ja, und das seid ihr auch für verantwortlich. Müsst ihr euch selber für rechtfertigen. Aber Gott hat es von Anfang an gut gemeint. Da ist die Elberfelder, Johannes, mal leider richtig schwach in der Übersetzung. Da schreibt die Elberfelder allen Ernstes, ihr habt es böse gemeint und Gott hat es gut gemacht. Im Hebräischen Parallelismus, genau das Gleiche. Ihr habt es böse gemeint von Anfang an und Gott hat es gut gemeint von Anfang an. Weil Gott souverän ist. Ich bin verantwortlich für alle meine bösen Taten, aber Gott ist ein bisschen größer und konzertiert dieses ganze Orchester und wird dafür sorgen, dass nichts Böses dich so erreichen kann, dass es nicht seinen guten Zielen dient. Aber der Vers vorher, wisst ihr, was da steht? 1. Mose 50, 19. Habt keine Angst, bin ich etwa an Gottes Statt? Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Wir müssen uns richtig im Herzen einordnen, wer wir wirklich sind. Wenn wir zornig werden, diese Frau treibt mich zum Wahnsinn. Die treibt nur den Wahnsinn raus, der vorher schon im Herzen entstanden ist. Dann habe ich die falsche Stellung eingenommen. Dann denke ich auf einmal, ich bin auf dem Thron. Ich habe es verdient. Mir darf gedient werden. Und das stimmt nicht. Wir sind nicht auf dem Thron. Christus ist auf dem Thron. Und wir sind Begnadigte. Und wenn wir die Stellung richtig einnehmen, ja, dann nehmen wir dem Zorn jede Kraft. Dann ist alles Gnade in diesem Leben. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber das ist die richtige Richtung. Ja, deswegen lehren, überführen, zurechtweisen und dann dauerhaft auch in der richtigen Richtung unterweisen. Das ist die biblische Lehre vom Herzen. Die Veränderung muss am Herzen, das habe ich jetzt mal am Beispiel des Zornes gemacht, das muss sich im Herzen ändern. Ja, nochmal eine Anwendung. Das ist eine Flasche mit Wasser. Wenn ich die Flasche, das darf ich jetzt mal hier machen, wenn ich die Flasche nehme und fange an und schüttel, irgendwann mal bewegt sich, wenn das so halb voll ist, ist das richtig schwer. Wenn die so voll wäre, dann geht das noch besser. Wenn ich nur richtig stark schüttel, irgendwann mal, die hier vorne sitzen, die sehen es, dann kommt Wasser raus. Samuel, warum ist Wasser rausgekommen? Ja, genau, du hast schon gelernt. Die meisten würden sagen, ja, es kommt Wasser raus, weil du geschüttelt hast. Nee, das stimmt nicht wirklich. Es kommt Wasser raus, weil Wasser drin ist. Wäre die Flasche leer, da kann ich schütteln, wie ich will, da kommt auch kein Wasser raus. Und so ist das Herz. Ja, die Umstände unseres Lebens, die schütteln ganz schön kräftig an uns. Und dann kommt das raus, was drin ist. Noch ein Beispiel dazu. Ihr habt bestimmt auch Familienfeiern erlebt, wo Ungläubige dabei sind, oder? Also ich nur. Und da wird auch Bier getrunken und nachher noch ein paar Schnäpse. Und dann hat auch ein gewisser Onkel einfach mal ein bisschen zu viel getrunken. Und dann fängt der Onkel an und macht obszöne, versteht ihr das Wort? Obszöne Bemerkungen, so unter der Gürtellinie. Und dann gibt es doch tatsächlich die Tante, die sagt, eieiei, der Alkohol, das ist so schlimm, was der wieder mit meinem Mann gemacht hat. Der Tante könnt ihr jetzt was erzählen. Der Alkohol, der hat den Mann nicht zu einem obszönen Mann gemacht. Wisst ihr, was der Alkohol gemacht hat? Der Alkohol hat ihm nur die Zunge gelupft, sagen die Schwaben. Der hat ihm einfach nur die Schranken genommen. Dann kommt das raus, was der Kerl die ganze Zeit in seinem Herzen denkt. Dieser Mann denkt oft obszön. Der zieht ständig Frauen aus. Das merkt nur keiner, weil er sich die ganze Zeit beherrscht. Und im Alkohol, ja, Besoffene und Kinder sagen die Wahrheit. Da kommt dann das raus, was wirklich drin ist. Und das kommt wo raus? Aus seinem Herzen. Und da muss die Veränderung, das ist der Ort der Veränderung. Wenn der lernt, hey, ich spiele mich auch wie Gott auf. Frauen zu meiner Befriedigung, wann ich will, wo ich will und wie ich will. Das ist die große Botschaft der sexuellen Unmoral. Das ist auch die Botschaft der Pornografie. Ja? Meine Befriedigung, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will, am besten noch anonym. Das ist total pervers. Die Botschaft der Bibel zur Sexualität, da haben wir jetzt keine Zeit mehr, weil 5 Minuten, dann kriege ich eine Erinnerung von den beiden Damen, von den beiden Schwestern. Die Botschaft der Bibel zur Sexualität ist genau das Gegenteil. Wozu, Matthias, hat Gott uns als erstes, es gibt noch mehr Gründe, aber was ist der erste Grund, warum Gott dich auch als sexuelles Wesen geschaffen hat? Jetzt bitte, gib die richtige Antwort. Du musst nur einfach immer wieder das Gleiche sagen. Ja, bring es über die Lippen. Wofür hat Gott uns als sexuelle Wesen geschaffen? Als erstes zu seiner Verherrlichung. Und zum Genuss und zum Kinderkriegen. Aber der erste Grund ist zu seiner Verherrlichung. Du kannst anpacken in diesem Universum, was du willst. Auch die Sexualität ist ja keine Folge des Sündenfalls. Gott hat uns als Interpretierende, als Abhängige, als Soziale, als Arbeitende, als Kommunikative und auch als sexuelle Wesen geschaffen. Also muss das was absolut Reines, was absolut Gutes, was absolut Herrliches im Kern sein. Das ist nichts Böses. Das Problem ist nur, ihr Jungen, die Botschaft der Welt redet so laut und die Gemeinde redet so leise über Sexualität, dass sie meistens mehr von der Welt lernen als von uns. Wann haben wir mal eine Predigt über 1. Korinther 7, Vers 4 gehalten? Wann haben wir mal, Samuel, wann haben wir mal den Schwerpunkt so gesetzt, wie ihn Salomo mit dem jungen Mann gesetzt hat, wo er in 9 Kapiteln eine flammende Rede hält? Bitte, werde weise. Ja, wie viel Zeit nimmt denn in den 9 Kapiteln die sexuelle Reinheit ein? Das ganze Kapitel 5, ein Großteil von Kapitel 6 und nochmal das ganze Kapitel 7. Das ist nicht unbedingt die Verhältnismäßigkeit in unseren Jugendstunden. Unser Jugendleiter, Lob darf man ja öffentlich machen, oder? Unser Jugendleiter hat sich mal hingesetzt, hat die 9 Kapitel aus den Sprüchen studiert und hat danach sein Curriculum untersucht, was er in den 4 Jahren, so lange hast du normalerweise mindestens Jugendliche in der Jugend, dann können sie schon wieder weiterziehen, heiraten oder was auch immer. Aber 4 Jahre ist so ein Standard, verbringen Jugendliche in der Jugend. Der hat sehr weise gehandelt, der hat sich die ersten 9 Kapitel genommen, hat geguckt, was sind die Themen, auch dem Umfang nach, kann man ruhig auch mal schauen, und die muss ich auch abhaben, die muss ich auch behandeln. Das ist töricht, wenn ich nicht auf den weisesten Mann, der jemals nach dem Herrn Jesus auf der Erde gelebt hat, auf die Finger schaue, ja, wie man so ein Curriculum für Jugendarbeit aufstellt. Könnt ihr mich mal verstehen? Okay. Also, das Beispiel, Sexualität dient als erstes auch zur Verherrlichung Gottes. Warum? Weil Gott hat dich als erstes als sexuelles Wesen geschaffen, Matthias, damit du mit deiner Sexualität, alles was an dir sexuell ist, das ist jetzt die kurze und schnelle Auslegung von 1. Korinther 7, Vers 4. Alles, was an dir sexuell ist, ist nicht dein Eigentum, sondern das gehört deiner Frau. Das heißt, alles, was an dir sexuell ist, hat Gott dir geschenkt, um damit selbstlos deiner Frau zu dienen. Das ist der erste Grund. Und jetzt sag mir mal, was daran böse, was daran anrüchig. Das ist gar nicht anrüchig. Das ist Gottesdienst. Weil Selbstlosigkeit ist eine ureigenste Eigenschaft unseres Gottes. Und wenn du wirklich in der Intimität mit deiner Frau selbstlos bist, reflektierst du Christus. Wenn du nach wie vielen Jahren verheiratet sein? Wie viele Jahre seid ihr jetzt verheiratet? Jetzt? Nee, ich meinte jetzt den Frank eigentlich. Ich habe geschielt. Frank, wieder? 23, wart ihr das? 24? 37, 137, nein, 37. 37 Jahre. Frank, als du Ja gesagt hast vorm Altar, hast du bestimmt, oder? Da hast du ja deine Annemarie schon ein bisschen gekannt. Kennst du sie heute besser? Natürlich. Besser schon. Du kennst sie immer noch nicht. Aber besser kennst du schon. Kennst du die guten Eigenschaften deiner Annemarie heute besser als vor 37 Jahren? Jetzt sag nichts Falsches. Natürlich. Kennst du die nicht so guten Eigenschaften deiner Annemarie heute besser als vor 37 Jahren?
Ja.
Ja, natürlich. Und deswegen kannst du in der Sexualität ein Beispiel für Christus, fürs Evangelium sein. Wenn du, obwohl du sie heute noch viel besser kennst, auch die nicht so guten Seiten, wenn du das erste Augenmerk, und gerade die Männer müssen diese Botschaft verstehen, 1. Korinther 7, Vers 4, zum Nachlesen. Das ist nicht meine Erfindung. Wenn du trotzdem, das ist das große Wort des Evangeliums, wenn du trotzdem alles daran setzt, deiner Frau als erstes selbstlos zu dienen, für ihren Genuss zu sorgen, dann bist du eine Reflexion des Evangeliums. Sexualität ist nicht böse, ist nicht schmutzig. Das haben wir von der Welt gelernt. Das ist absolut rein. Warum? Wenn wir sie so einsetzen, wie Gott sie sich gedacht hat. Selbstloser Dienst am anderen. Und wenn beide selbstlos dem anderen in der Sexualität dienen, von Herzen, wisst ihr, was dann passiert? Dann bekommen beide das, was sie in der Welt, in der Selbstsucht, niemals kriegen können. Die Welt, erlaubt mir bitte diesen Satz, treibt es immer perverser und bekommt nie das, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Das ist Gottes Ökonomie, Kurt. Erst wenn du stirbst, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Hans-Peter Reuer hat er gut gesagt. Du musst sterben, deiner selbst, Gott zu sein. Dir muss gedient werden. Und wir Männer müssen extra sterben, wenn es um die Sexualität geht. Weil wir so äußerlich gereizt werden und denken nur an uns und empfinden auch ganz anders. Kein Wunder, ja, kommt die Frau, sorry, dann nie zu dem, was Gott sich eigentlich dafür gedacht hat. Die Männer müssen lernen, sich selbst zu verleugnen und selbstlos zu dienen. Dann reflektieren sie Christus. Dann ist das zur Verherrlichung Gottes. Dann freut sich die Frau und die Frau tut das Gleiche. Und dann bekommt der Mann das, was in seiner Selbstsucht, in der Selbstbefriedigung zu zweit nie kriegen könnte. Das ist eine Botschaft, die habe ich zum Beispiel dann später dem Martin bringen können, über Sexualität reden können. Was ist eigentlich der Sinn von Sexualität? Der erste, Gott zu verherrlichen. Das ist der erste Grund, wie alles in diesem Universum. Und das muss im Herzen, die Botschaft muss im Herzen ankommen. Da musst du im Herzen belehrt werden. Buße tun, umkehren und anfangen, in die richtige Richtung laufen. Deswegen ist Selbstbefriedigung auch so schlimm. Erzählt bloß nicht euren jungen Leuten, naja, wenn du dann heiratest, dann wird alles gut. Da wird gar nichts gut. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast dich die ersten 10 Jahre vielleicht in Selbstsucht trainiert. Ja, du bist die ganze Zeit selbstsüchtig mit deiner Sexualität umgegangen. Weißt du, was so passiert, wenn du heiratest? Du machst genauso weiter. Und ich will jetzt mal die Frauen ein bisschen schützen. Die Frauen, die verstehen das, ob ein Mann dienen will oder ob er sie gebrauchen will. Die haben eine feinere Antenne. Die empfinden auch anders. Da muss auch das Nicht-Sexuelle muss erst einmal da sein. Du musst so schon zeigen, dass du ihr dienen möchtest. Ja, das ist eine Lehre, auch von einer meiner Lehrer aus der Seelsorge. Mit Koffern im Bett schläft sich schlecht. Soll heißen, wenn mal einer in der Seelsorge zu dir kommt und beschwert sich über das Sexualleben, bitte fang nicht da an und redet über das Sexualleben und bring ihm noch irgendwelche Praktiken bei. Oder ermahne die Frau, dass sie sich doch mehr hingeben müsste, auch wenn das biblisch ist, natürlich. Aber welche Frau gibt sich nicht gerne dem Mann hin, der sich selbst vorher wirklich hingegeben hat und wirklich wie Christus zeigt, ich möchte dir dienen, im nicht-sexuellen Bereich. Der erstmal im nicht-sexuellen Bereich intim wird. Und dann kann man auch im sexuellen Bereich intim werden. Die Frauen verstehen hundertprozentig, von was ich rede. Das ist oft so. Und die Männer, wie? Nochmal langsam zum Mitschreiben. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen oberlehrerhaft. Aber das sind Dinge, die im Herzen sich ändern müssen. Ja, wir müssen eine andere Stellung einnehmen. Und auch in diesem Punkt können wir, gerade da, können wir Christus verherrlichen. Sexualität zur richtig ausgelebt ist wahrer Gottesdienst. Weißt du, von wem der Satz ist? Von Roger Pugh. Ich habe den auch mal irgendwann zum ersten Mal gelernt, Rolf, und ich habe auch geschluckt. Echt? Ja, ich musste richtig neu denken. Da war so viel falsches Denken in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und das Alte dieser Welt von Dr. Sommer, wer jetzt lacht, verrät sich. Das Alte von Dr. Sommer musste raus. Und das Neue, das ist die Kolumne aus der Bravo, wirklich total verdorben. Total falscher Rat. Völlig falsch, völlig pervers, völlig auf den Kopf gestellt. Wie die ganze Botschaft der Pornografie. Und die gute Botschaft Gottes, 1. Korinther 7, Vers 3, 4 und 5, das muss rein. Ja, da muss man Buße tun und da muss man auch anfangen, in der richtigen, um Christi willen, sich selbst verleugnen. Das kannst du gar nicht, Frank. Deswegen brauchst du die Gnade. Du musst Freude haben an Christus. Und es muss dir Freude machen, dich auch in diesem Bereich selbst zu verleugnen. Und dann kann es immer schöner werden. Ja. Also, das ist die Lehre vom... Habe ich was übersehen? Oh, jetzt kommt, jawohl. Genau, die Mira und die Ruth. Jawohl, ihr Lieben. Und das ist auch eine gute, danke, das ist jetzt die gute Überleitung. Also wir müssen, Veränderung muss im Herzen geschehen. Okay, wir könnten noch viel länger über das Herz reden, aber das sparen wir uns jetzt. Jetzt kommt noch ein wichtiges, und das passt gut zu dem Beispiel der Sexualität. Ihr Männer, was ich euch jetzt in Stammbuch geschrieben habe, dass ihr euch selbst auch da selbst verleugnen müsst und selbstlos euren Frauen dienen müsst, das kannst du gar nicht. Das kannst du gar nicht. Von Natur aus sind wir so selbstsüchtig. Wir denken immer als erstes erstmal an uns. Das geht gar nicht. Das geht nur, wenn ich eine stärkere Leidenschaft gefunden habe, eine stärkere Liebe.
Deswegen, geht doch wunderbar, Schweizer haben immer doppelten Boden. Ja. Deswegen ist das Evangelium für Gläubige so wichtig. Letzter Vers für heute Abend, Römer 1, Vers 15. Römer, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer. Das ist nur für mich. Wirklich? Römer 1, Vers 15. Ihr müsst ein bisschen was zum Apostel Paulus verstehen, wenn ihr diesen Vers verstehen wollt zum Schluss. Der Apostel Paulus hat in Römer, was ist der Römerbrief? Was ist der Inhalt des Römerbriefs? Gnade, Rechtfertigung, Evangelium, genau. Als der Apostel Paulus den Römerbrief geschrieben hat, war er zu dem Zeitpunkt schon mal in Rom, ja oder nein?
Nein.
Spricht auch Bände, wenn ihr, das ist ein ganz kurzer Exkurs, wenn ihr Römer 16 lest, das ist der Hammer. In Römer 16 merkt man, boah, der war nie in Rom und kennt die Gemeinde so gut. Das ist ein Hirte. Mit Namen. Deswegen versteht ihr, warum ich so viel Wert auf Namen lege. Wir reden nicht zu einer undefinierbaren Masse. Wir reden zu Menschen, zu Geschwistern. Ja, alles zu kleinen Zachäusen, die man sehen sollte im Baum. Okay? So, also Paulus, ja, echt ein Vorbild, echter Hirte. Feiner Hirte. Aber der war noch nie in Rom, als er den Brief geschrieben hat. Also beginnt er seinen Brief mit zwei sehnlichen Wünschen. Er will unbedingt mal nach Rom. Und wenn er nach Rom kommt, dann wird er zwei Dinge tun. Das erste sagt er uns im Vers 12. Wenn ich denn mal nach Rom komme, dann heißt das, bei euch mitgetröstet zu werden. Johannes, das ist Größe. Wir wollen alle groß sein im Reich Gottes, oder? Das ist wahre Größe. Wenn ich öffentlich sagen kann, ich brauche Susanne oder ich brauche Johannes oder ich brauche Rolf und Frank. Ich brauche auch euren Trost. Ich werde auch getröstet an so einem Wochenende, wenn ich sehe, ich bin hier in der Mitte der Schweiz, irgendwo hat mich die Deutsche Bahn rausgespuckt nach 6,5 Stunden. Ja, schrecklich, es war eine Tortur. Und dann von freundlichen Geschwistern gekidnappt worden und bin hier auf den Berg verbracht worden. Und jetzt soll ich ein Wochenende reden und dann schicken sie mich wieder weg. Ja? Ja. Aber das ist für mich auch gut, glaubt mir. Ich bin ja nicht nur eine Maschine, die ständig redet. Für mich ist es auch schön zu sehen, wie, ja, wenn ich Zeichen sehe, wo Menschen Christus lieben. Ja, wenn ich Christus sehen darf, das tröstet auch mich. Und ich will mich nicht mit Paulus vergleichen. Wir brauchen alle Trost, ständig. Ja, und das zeigt auch der Apostel Paulus. Deswegen will er unbedingt mal nach Rom, um sie zu trösten, Glaubensstärkung geben und selbst getröstet zu werden. Das ist der eine Grund, warum unbedingt mal nach Rom will. Und jetzt kommt die letzte Hausaufgabe für euch im Vers 15. Was ist der zweite Grund, warum er unbedingt mal nach Rom will? Und jetzt müsst ihr nochmal alle Megahertz hier oben zusammennehmen. Ja, Simon, nochmal richtig tief Sauerstoff durchpusten. Ja. Was will Paulus unbedingt, wenn er nach Rom kommt? Nicht der Johannes, der weiß das. Nehmen wir mal den Simon. Simon, was will, oder der Daniel, du darfst auch mitmachen. Ich kenne deinen Namen, deswegen bist du dran. Oder der Tobias, oder der Boris, oder der Markus. Boah, jetzt lass dir das mal auf der geistlichen Zunge zergehen. Wer schreibt denn hier? Der gläubige Apostel Paulus. Oder? Der super Apostel für die Heiden. Die Römer waren Heidenchristen, das stimmt. Aber an wen schreibt er denn? Er schreibt an Christen. Es gibt überhaupt keinen Brief an Nichtchristen. Nur an Christen, entweder an Gemeinden oder an Einzelchristen. Stimmt's? Korrigiere mich, Johannes, wenn ich Unsinn. Das musst du übrigens immer machen. Ja, mich nicht gleich von der Kanzel zerren, aber nachher darfst du mich ruhig ins Gebet nehmen. Ja, machst du auch. Da hast du die Traute zu. Es ist okay. Ich brauche auch deins. Ja, deine Korrektur. Hast du ja schon gemacht. Aber ihr Lieben, das ist doch hochinteressant, oder? Der gläubige Apostel Paulus, wenn er denn mal nach Rom kommt, was will er sofort machen? Er will den Gläubigen in Rom das Evangelium verkündigen. Das sollte uns aufmerken lassen. Mirtra. Und Ruth. Das sollte uns aufmerken lassen, versteht ihr? Und Simon. Hä? Der gläubige Apostel will zu den Gläubigen nach Rom und will sie evangelisieren? Wie geht denn das? Ich dachte, das Evangelium ist für die Außenstehenden, für die Ungläubigen da unten im Tal. Hier nicht hier auf dem Heiligen Berg. Oder? Wie passt denn das zusammen? Weißt du, was die Antwort ist? Das ist ein Missverständnis auf unserer Seite. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel für die Ungläubigen. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Am Kreuz kannst du am deutlichsten sehen, wie selbstlos, wie liebevoll, wie hingegeben, wie langmütig dein Heiland Gott, auch wie heilig, wie gerecht, wie zornig er über Sünde ist. Christus hat deinen ganzen Zorn des Vaters, den du eigentlich, der dich treffen müsste, den hat er auf sich genommen. So schrecklich. Er wurde nicht zum Sünder, er wurde zur Sünde gemacht. Stell mir keine Fragen dazu. Das ist tief. Und das müssen wir regelmäßig anschauen, Mitra und Ruth. Wir müssen regelmäßig das Evangelium anschauen, um zu verstehen, wie groß diese Liebe ist, um diese Leidenschaft immer wieder neu zu entfachen. Weil wenn ich nicht, du bist Anbeterin, ihr seid Anbeterin, ihr müsst anbeten, ihr müsst euch begeistern. Und wenn ihr nicht permanent das schöne Wesen Gottes durchs Evangelium vom Augen habt, dann geht mein Herz wieder langsam auf stille Wanderschaft und sucht sich andere Befriedigungen in dieser Welt, auch Gläubige. Und das ist Seelsorge, ihr Lieben. Seelsorge ist nicht einfach nur die Keule. Du musst, du musst, du musst und dann auch noch von Herzen. Seelsorge ist als erstes den Indikativ kennen und dem Ratsuchenden zeigen. Das ist ein Fachausdruck. Indikativ kommt immer vor dem Imperativ. Erst Epheser 1 bis 3 kommt vor Epheser 4 bis 6. Epheser 1 bis 3 geht nur darum, wer du bist in Christus. Und dann erst, ich ermahne euch durch die Erbarmung Gottes, ja, oder Römer 12 ist dann auch der Imperativ. Aber die ersten 8 Kapitel im Römerbrief sind der Indikativ, wer du bist in Christus. Wisst ihr, was uns in Zucht nehmen kann, die weltlichen Begierden zu verleugnen und gottesfürchtig diesen jetzigen Zeitlauf zu leben? Nicht das Gesetz, nur die Gnade. Titus 2, Vers 11, die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus Christus im Evangelium, heilbringend allen Menschen. Und diese Gnade unterweist mich, die unterweist uns, die nimmt mich in Zucht, heißt das wörtlich. Die Gnade, Rolf, die kann uns in Zucht nehmen. Die weltlichen Begierden, dieses Leben für sich selbst, den Selbstgottesdienst, dieses Leben für das eigene Reich, immer wieder in den Tod zu geben und zu sagen, nein, du bist schöner, du bist herrlicher, du bist würdiger. Ich möchte täglich immer wieder lernen, mein Leben für dich zu leben. Und das kannst du, wenn du beständig täglich immer wieder aufs Kreuz schaust. Deswegen ist es Brotbrechen so wichtig. Da haben die Brüdergemeinden was Gutes gehabt. Oder haben sie noch. Sich regelmäßig, aber es muss auch lebendig sein. Nicht so ein toter Ritus. Ja. Dann schafft es ab. Dann macht es anders. Abschaffen bitte nicht. Aber dann macht es anders. Ja, aber das ist was Gutes, sich regelmäßig ans Evangelium zu erinnern. Unsere Gemeinde zum Beispiel, wir gehen chronologisch durch ganze Bibelbücher, aber der dritte Sonntag im Monat, das ist bei uns Brauch, da scheren wir aus, da gehen wir nicht durch dieses biblische Buch und predigen das Evangelium, den Gläubigen. Weil wir einfach dieser Erkenntnis folgen, die wir gelernt haben, Gläubige brauchen beständig das Evangelium. Damit meine Leidenschaft, alles, was ihr jetzt gelernt habt, merkt ihr, wie ihr das immer wieder zusammenziehen könnt. Damit, du bist ja Anbeter, du musst anbeten. Damit deine Leidenschaft sich wirklich immer wieder an diesen Christus hängt, der wirklich wert ist, dass man sein Leben um seinetwillen aufgibt und ja, zu seiner Ehre lebt. Und dann wird das Leben richtig gut. Am Anfang bitter, am Ende richtig süß. Amen.